Nicht jeder Fall beginnt mit einem Tatort oder einer Spur, die sofort nach Verbrechen aussieht. Manchmal beginnt er viel unscheinbarer. Zum Beispiel mit einem kleinen Päckchen, das plötzlich vor einer Tür liegt. An einem drückend heißen Augusttag erhält eine Dame in Croydon eine kleine Pappschachtel, grob verschnürt, ohne Absender oder irgendeinen Hinweis darauf, wer sie aufgegeben hat. Doch als sie geöffnet wird, ist sofort klar, dieses Paket bringt nichts Gutes. Für Sherlock Holmes und Dr. Watson beginnt damit ein Fall, der sie bis in die Hafenwelt Liverpools führt und zu einer Geschichte, in der Misstrauen, Eifersucht und Gewalt immer enger ineinandergreifen. Los geht's mit Die Pappschachtel. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Noch heute erinnere ich mich an jene drückende Augusthitze, die schwer über der Baker Street lag, als Holmes an diesem Morgen einen Brief erhielt. Die Fenster standen offen, doch im Zimmer hing die Luft schwer und unbewegt. Kein Luftzug drang herein. Selbst die Geräusche der Straße wirkten unter der flimmernden Mittagshitze seltsam gedämpft. Holmes lag schweigend auf dem Sofa, den Brief noch immer in der Hand, während ich ohne große Aufmerksamkeit die Zeitung durchsah. Schließlich blieb mein Blick an einer kleinen Meldung hängen, die mir zunächst kaum bemerkenswert erschien. Eine Dame aus Croydon hatte mit der Post eine kleine Pappschachtel erhalten, unscheinbar, grob verschnürt und mit Salz gefüllt. Erst beim Öffnen offenbarte sich der grausame Inhalt. Das Päckchen war in Belfast aufgegeben worden. Vom Absender fehlte jede Spur. Scotland Yard hielt die Sache zunächst für einen makabren Scherz ehemaliger Medizinstudenten, die einst bei Miss Cushing gewohnt hatten. Doch Inspektor Lestrade, der mit den Ermittlungen betraut war, war offenbar nicht völlig von dieser Erklärung überzeugt und bat Holmes schließlich um Hilfe. Die Polizei hatte in Belfast nichts Brauchbares erfahren. Und auch die Schachtel selbst schien zunächst kaum etwas preiszugeben. Holmes sagte eine Weile nichts. Dann stand er plötzlich auf, nahm Hut und Stock, und wenig später waren wir bereits unterwegs nach Croydon, damals noch eine ruhige Vorstadt südlich von London. Während der kurzen Fahrt ging ein Regenschauer nieder, und als wir Croydon erreichten, wirkte die Luft angenehmer als zuvor in London. Inspektor Lestrade erwartete uns bereits am Bahnhof. Wie gewöhnlich war er geschniegelt, drahtig und voller jener nervösen Geschäftigkeit, die ihn fast immer begleitete. Von dort waren es nur wenige Minuten bis zur Cross Street. Die Straße wirkte still und ordentlich. Eine lange Reihe schlichter Backsteinhäuser mit weißen Stufen und offenen Haustüren. Vor einigen Häusern standen Frauen beisammen und unterhielten sich leise. Miss Cushing empfing uns im vorderen Zimmer ihres Hauses. Sie war eine freundlich wirkende Dame mit grauem Haar, das glatt an den Schläfen herabfiel. Während sie mit uns sprach, ruhte eine angefangene Handarbeit auf ihrem Schoß. Daneben stand ein Korb mit farbigen Seidenfäden. Auf mich wirkte sie eher wie eine stille, gutherzige Frau, die durch diese schreckliche Sache sichtbar verstört worden war.
Miss Cushing, das ist Mr. Sherlock Holmes und Dr. Watson.
Es freut mich, meine Herren, obwohl ich mir wünschte, es wäre unter anderen Umständen.
Während sie sprach, glitt ihr Blick immer wieder unruhig zur Hintertür.
Diese schrecklichen Dinge liegen draußen im Schuppen. Ich kann sie kaum noch ansehen.
Mr. Holmes möchte die Gegenstände nur kurz untersuchen, Miss Cushing. Danach werden sie fortgebracht.
Ich kann mir nicht erklären, weshalb man mir etwas derart Grauenhaftes zusendet.
Davon bin ich überzeugt, Miss. Sie sind durch all das bereits genug beunruhigt worden.
Miss Cushing bestand darauf, dass Holmes die Schachtel draußen untersuchte. Offenbar ertrug sie den Gedanken nicht, die Dinge noch länger im Haus zu wissen. Wenig später führte uns Lestrade hinaus in den kleinen Garten hinter dem Haus. Aus dem Schuppen holte er die gelbe Pappschachtel hervor, dazu das braune Papier, die Schnur und die wenigen anderen Dinge, die man darin gefunden hatte. Am Ende des schmalen Gartenwegs stand eine einfache Holzbank. Dort setzte sich Holmes, legte die Gegenstände sorgfältig nebeneinander aus und begann schweigend mit seiner Untersuchung. Zuerst nahm Holmes die Schnur in die Hand. Er hielt sie gegen das Licht, ließ sie langsam durch die Finger gleiten und betrachtete aufmerksam den Knoten.
Geteert und der Knoten ist noch vollkommen intakt.
Miss Cushing hat beim Öffnen des Päckchens die Schnur mit einer Schere durchgeschnitten. Das habe ich mir notiert.
Sehr gut. Der Knoten blieb also erhalten. Und er ist durchaus bemerkenswert.
Lestrade sah ihn fragend an. Doch Holmes ging nicht darauf ein. Stattdessen nahm er bereits das braune Papier zur Hand.
Ein deutlicher Geruch nach Kaffee. Geschrieben mit breiter Feder und miserabler Tinte. Und sehen Sie hier, Lestrade. Croydon wurde zunächst falsch geschrieben und erst danach verbessert. Unser Schreiber kannte den Ort also kaum. Miss S. Cushing, Cross Street, Croydon.
Die kleine Schachtel selbst wirkte erstaunlich gewöhnlich. Nur das grobe Salz darin fiel mir sofort auf. Es war weit gröber, als man es in einem gewöhnlichen Haushalt verwendet hätte und erinnerte mich eher an Vorratsräume auf Schiffen oder in Lagerhäusern. Dann griff Holmes vorsichtig in die Schachtel und hob ihren Inhalt heraus. Erst jetzt sah ich die beiden menschlichen Ohren deutlich vor mir liegen. Für einen kurzen Augenblick blickte Holmes zu mir herüber, wortlos, aber mit jener stillen Frage, die ein Arzt sofort verstand. Die Schnitte wirkten roh und unfachmännisch. Holmes untersuchte die Ohren ruhig und mit großer Genauigkeit. Als er fertig war, legte er sie schweigend zurück.
Diese beiden Ohren stammen nicht von derselben Person.
Das dachte ich ebenfalls. Aber selbst in einem Seziersaal hätte man zwei verschiedene nehmen können.
Gewiss. Nur stammt dieses hier eben nicht aus einem Seziersaal.
Davon sind Sie überzeugt?
Soweit man es jetzt sagen kann, ja. Diese Ohren sind frisch. Sie wurden nicht für anatomische Zwecke aufbewahrt. Und kein Medizinstudent hätte mit einem derart stumpfen Werkzeug gearbeitet.
Dabei deutete Holmes mit einer knappen Bewegung auf die Schachtel vor sich.
Und dazu das Salz. Ein Medizinstudent hätte andere Mittel verwendet. Nein, Lestrade, das hier ist kein makabrer Scherz. Wir haben es mit einem schweren Verbrechen zu tun. Eines der Ohren stammt von einer Frau. Klein, fein geformt und wie einen Ohrring durchstochen. Das andere gehört einem Mann. Dunkler, sonnenverbrannt und ebenfalls entsprechend markiert. Auch das ist bemerkenswert.
Lestrade blieb skeptisch. Für ihn sprach noch immer vieles gegen einen Mord. Miss Cushing führte ein stilles, unauffälliges Leben. Warum also sollte jemand ausgerechnet ihr eine derartige Sendung schicken?
Vielleicht war es niemals für sie bestimmt.
Dann schwieg Holmes plötzlich. Einen Augenblick später erhob er sich von der Bank. Ich erkannte sofort, dass ihn etwas Neues beschäftigte. Ohne eine weitere Erklärung wandte er sich wieder dem Haus zu. Als wir in den kleinen Salon zurückkehrten, saß Miss Cushing noch immer mit ihrer Handarbeit am Fenster. Doch diesmal bemerkte ich deutlicher als zuvor, wie sehr die Ereignisse der letzten Tage sie belasteten. Ihre Hände arbeiteten ruhig weiter, doch in ihrer Stimme lag eine Unruhe, die sie kaum verbergen konnte. Erneut beteuerte sie, das Päckchen müsse irrtümlich zu ihr gelangt sein. Sie könne sich keinen Menschen vorstellen, der ihr absichtlich etwas derart Grausames zusenden würde. Holmes nahm ihr gegenüber Platz. Er sprach ruhig und beinahe beiläufig, doch ich wusste längst, dass ihm selbst die kleinste Regung nicht entging.
Sie haben zwei Schwestern, wenn ich nicht irre.
Das ist richtig. Aber woher konnten Sie das wissen?
Das Bild auf Ihrem Kaminsims gab mir den Hinweis. Drei Damen mit unverkennbarer Familienähnlichkeit und eine davon sind ganz offensichtlich Sie.
Das sind meine beiden anderen Schwestern, Sarah und Mary.
Holmes nahm daraufhin ein zweites Bild zur Hand. Es zeigte die jüngere Schwester Mary an der Seite eines Mannes in der dunklen Uniform eines Schiffssteuards. Die Aufnahme war in Liverpool entstanden. Wie Miss Cushing uns berichtete, hatte Mary diesen Mann wenig später geheiratet. Sein Name war James Browner. Damals fuhr Browner noch auf den langen Südamerika-Fahrten. Später wechselte er jedoch auf die Schiffe zwischen Liverpool und London, weil ihm die langen Trennungen von seiner Frau schwerfielen. Miss Cushing erinnerte sich zunächst mit sichtbarer Zuneigung an Browner. Früher, sagte sie, sei er ein ruhiger und verlässlicher Mann gewesen, der sehr an seiner Frau hing. Doch später habe der Alkohol immer stärker Besitz von ihm ergriffen. Schon nach wenigen Gläsern sei sein Wesen kaum wiederzuerkennen gewesen. Mit der Zeit hätten sich die Spannungen innerhalb der Familie verschärft. Besonders zwischen Browner und Sarah sei es schließlich immer wieder zu Streit gekommen. Von Mary selbst, fügte Miss Cushing leiser hinzu, seien seit längerer Zeit keine Briefe mehr gekommen. Holmes hörte aufmerksam zu und stellte nur hin und wieder eine knappe Frage.
Ihre Schwester Sarah war also häufiger hier im Haus?
Ja, beinahe 3 Monate lang. Sie zog erst vor kurzem wieder aus. Sarah war nicht immer einfach. Sie sorgte sich sehr um die Angelegenheiten anderer Menschen, manchmal mehr, als ihnen lieb sein konnte.
Im Verlauf des Gesprächs wurde immer deutlicher, wie sehr sie sich zuletzt mit Browner beschäftigt hatte. Sein Trinken, seine Wutausbrüche und die ständigen Streitigkeiten zwischen ihm und Mary schienen sie mehr und mehr gegen ihn eingenommen zu haben. Schließlich erkundigte sich Holmes nach ihrer jetzigen Anschrift. Miss Cushing nannte ihm eine Adresse in New Street, Wallington. Bei diesen Worten hob Holmes den Blick. Es war ein kurzer Moment, und doch erkannte ich sofort, dass ich in seinen Gedanken etwas gefestigt hatte. Wenig später erhob er sich und verabschiedete sich mit jener ruhigen Höflichkeit, die Miss Cushing sichtlich erleichterte.
Ich danke Ihnen, Miss Cushing. Nach allem, was ich gesehen habe, glaube ich nicht, dass man Ihnen irgendeine Schuld geben kann.
Die alte Dame schien durch seine Worte sichtbar erleichtert. Holmes selbst aber schwieg, als wir wenig später das Haus verließen. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass ihn seine Gedanken längst weiterführten. Vor dem Haus fuhr zufällig eine Droschke die Straße entlang. Holmes hielt sie an und nannte Wallington als Ziel, nicht weit von Croydon entfernt. Kaum waren wir einige Straßen weit gefahren, ließ Holmes den Wagen vor einem kleinen Telegrafenamt halten. Ohne eine Erklärung stieg er aus, schrieb hastig einige Zeilen nieder und kehrte wenig später schweigend zurück. Ich stellte keine weiteren Fragen. Ich wusste bereits, dass Holmes seine Gedanken erst aussprach, wenn sich daraus ein klarer Schluss geformt hatte. Während der restlichen Fahrt lehnte er sich schweigend in die Polster zurück, den Hut tief in die Stirn gezogen. Ein Fremder hätte darin vielleicht Müdigkeit gesehen, doch daran zeigte sich, dass gerade dann seine Gedanken am intensivsten arbeiteten. Als wir schließlich die New Street erreichten, fiel mir sofort auf, wie sehr das Haus von Sarah Cushing dem ihrer Schwester ähnelte. Holmes hatte bereits die Hand gehoben, um anzuklopfen, als sich die Tür plötzlich öffnete und ein junger Arzt heraustrat. Offenbar war er gerade im Begriff zu gehen.
»Verzeihen Sie, meine Herren, Miss Cushing kann im Augenblick niemanden empfangen. Sie hat gestern einen schweren nervlichen Zusammenbruch erlitten.«
Er erklärte uns, man könne frühestens in einigen Tagen hoffen, Miss Cushing wieder sprechen zu können. Holmes nahm diese Nachricht mit auffallender Ruhe auf. Wenig später fiel die Tür wieder ins Schloss und wir gingen langsam zur wartenden Droschke zurück.
Nun, dann werden wir Miss Cushing vorerst nicht befragen können.
Und dennoch glauben Sie, dass sie etwas mit all dem zu tun hat?
Nicht unbedingt mit den Ereignissen selbst. Aber ihr Zustand hat mir bereits mehr verraten, als ein Gespräch es vermutlich getan hätte.
Mehr sagte Holmes auf der Rückfahrt nicht. Erst später, als wir wieder nach Croydon zurückgekehrt waren, suchten wir Lestrade auf der Polizeistation auf. Dort lag bereits ein Telegramm für Holmes bereit. Er überflog die Nachricht rasch, steckte sie schweigend ein und wandte sich dann mit einer Ruhe an Lestrade, die diesem sichtbar irritierte.
Das bestätigt meine Vermutung.
Sie glauben also bereits zu wissen, wen wir suchen?
Zumindest deutlich genug, um eine Verhaftung vorzubereiten.
Holmes zog seine Visitenkarte hervor, schrieb einige Worte auf die Rückseite und reichte sie ihm.
Der Mann befindet sich noch an Bord seines Schiffes. Die Mayday wird jedoch erst morgen Abend in London erwartet. Vorher werden sie nichts unternehmen können.
Als wir später in die Baker Street zurückkehrten, war der Tag bereits in einen warmen Abend übergegangen. Durch die geöffneten Fenster drang gedämpfter Straßenlärm herauf, vermischt mit dem fernen Rollen von Pferdewagen auf dem Pflaster. Holmes hatte während der ganzen Rückfahrt kaum ein Wort gesprochen. Erst jetzt, als er sich mit seiner Pfeife im Sessel zurücklehnte, begann er endlich, die einzelnen Fäden des Falles miteinander zu verbinden. Holmes beließ es bei diesen wenigen Worten. Doch ich wusste inzwischen, dass er immer dann schwieg, wenn sich seine Schlüsse in seinem Kopf bereits beinahe vollständig gefügt hatten.
Es gibt Fälle, Watson, bei denen man nicht bei der Ursache beginnt, sondern bei ihren Folgen. Dies ist einer davon. Wir kennen das Verbrechen noch nicht, nur das Zeichen, das es hinterlassen hat. Zuerst stand Miss Susan Cushing vor uns. Eine ruhige, ehrbare Frau, die offenkundig nichts verbarg. Dann fiel mir das Bild auf ihrem Kaminsims auf. Drei Schwestern mit auffallender Ähnlichkeit.
Schon in diesem Augenblick, so erklärte Holmes mir später, war ihm der Gedanke gekommen, dass die Sendung möglicherweise niemals für Miss Cushing bestimmt gewesen war.
Die Adresse lautete lediglich Miss S. Cushing. Das konnte Susan bedeuten. Ebenso aber Sarah.
Und sie hatte früher unter derselben Adresse gelebt.
Ganz richtig. Wenn jemand ihre frühere Anschrift kannte und glaubte, sie wohne noch dort, war ein Irrtum beinahe unvermeidlich.
Dann ging Holmes die einzelnen Hinweise noch einmal im Zusammenhang durch. Die geteerte Schnur, den ungewöhnlichen Knoten, das Päckchen aus Belfast und schließlich das durchbohrte Ohr des unbekannten Mannes. Für sich genommen mochte jedes dieser Details belanglos erscheinen. Zusammengenommen jedoch wiesen sie alle in dieselbe Richtung.
Auf Seeleute, Watson. Die Schnur, der Knoten, Belfast als Hafen, selbst der kleine Ohrring des Mannes. Es fügte sich zu deutlich, um Zufall zu sein.
Der entscheidende Augenblick kam für Holmes jedoch erst im Wohnzimmer von Miss Cushing. Während unseres Gesprächs hatte er die Ohrmuschel der unbekannten Frau unauffällig mit der von Miss Cushing verglichen.
Es gibt kaum ein Merkmal des menschlichen Körpers, das so individuell ist wie das Ohr. Und dieses hier ähnelte dem von Susan Cushing auffallend stark.
Sie mussten also sofort an eine Verwandte denken.
Von da an wusste ich zumindest, dass die Spur innerhalb der Familie zu suchen war.
Allmählich begann sich für Holmes ein deutliches Bild abzuzeichnen. Sie schien mit dem Verbrechen selbst kaum etwas zu tun zu haben. Immer mehr sprach dafür, dass das Päckchen ursprünglich ihr gegolten hatte. Mary, die jüngste der Schwestern, führte uns schließlich zu James Browner, ihrem Mann. Ein Schiffssteward, der regelmäßig zwischen Liverpool und London fuhr. Was Miss Cushing über ihn erzählt hatte, gewann nun ein anderes Gewicht. Der Alkohol, seine Heftigkeit, der Streit mit Sarah. Noch bewies nichts davon ein Verbrechen. Doch zusammen mit der Schnur, dem Knoten und Belfast wies alles in dieselbe Richtung.
Wenn meine Vermutung richtig ist, Watson, dann liegt der Ursprung dieser Sache nicht in Croydon, sondern auf See.
Holmes hatte deshalb bereits von Wallington aus nach Liverpool telegrafiert. Er wollte erfahren, ob Mary Browner noch zu Hause und ob ihr Mann mit der Mayday unterwegs war. Die Antwort lag wenig später auf der Polizeistation für Holmes bereit. Mary Browner war seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden. Nachbarn glaubten, sie habe Liverpool verlassen und sei zu Verwandten in den Süden gereist. Zugleich bestätigte man Holmes, dass die Mayday, auf der Browner arbeitete, am folgenden Abend in London einlaufen sollte.
Dann wird Lestrade morgen den Mann finden, den wir suchen.
Ich sagte nichts darauf. Holmes hatte aus wenigen unscheinbaren Spuren bereits die Umrisse eines menschlichen Unglücks erkannt. Damals konnte ich jedoch noch nicht ahnen, wie grauenhaft die Wahrheit war, die sich bald vor uns öffnen sollte. Einige Abende später saßen Holmes und ich wieder in der Baker Street, als schließlich ein Schreiben von Lestrade eintraf. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Holmes den Brief öffnete, die ersten Zeilen überflog und dabei plötzlich ungewöhnlich still wurde. Lestrade berichtete, dass er nach dem Einlaufen der Mayday an Bord gegangen sei. Dort habe ihm der Kapitän erzählt, Browner habe sich bereits während der Überfahrt auffallend seltsam verhalten. Schließlich sei er sogar von seinem Dienst entbunden worden. Als man später nach ihm sah, fand man ihn unten in seiner Koje. Er saß zusammengesunken auf seiner Pritsche, den Kopf schwer in beide Hände gestützt, als sei jede Kraft aus ihm gewichen. Lestrade schrieb, er habe Browner eröffnet, weshalb er gekommen sei. Doch Browner leistete keinen Widerstand. Er hob schweigend die Hände, als hätte er längst gewusst, dass dieser Augenblick kommen würde. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fand man kaum etwas Auffälliges. Nur ein großes Seemannsmesser, wie viele Matrosen es bei sich trugen. Doch nach allem, was Lestrade inzwischen erfahren hatte, bestand für ihn kaum noch ein Zweifel an Browners Schuld. Noch auf der Polizeiwache erklärte Browner, dass er alles erzählen wolle. Lestrade schrieb, der Mann habe beinahe den Eindruck gemacht, als sei ihm das Schweigen inzwischen unerträglicher geworden als jedes Geständnis.
Nun, Watson, lassen wir Mr. Browner selbst sprechen.
Ich habe seit jener Nacht kaum noch geschlafen. Und sobald es still wird, sehe ich sie wieder vor mir.
Browner begann seine Aussage mit den drei Schwestern Cushing. Susan, die Älteste, beschrieb er als freundliche und gutherzige Frau. Sarah dagegen sei stolz, reizbar und nachtragend gewesen. Am längsten aber schrieb er von Mary.
Mary war alles für mich. In ganz Liverpool gab es keine bessere Frau.
Damals, so schilderte er, habe er noch ein ruhiges und geordnetes Leben geführt. Er arbeitete regelmäßig, trank kaum und begann gemeinsam mit Mary etwas Geld zurückzulegen. Für eine Zeit seien sie glücklich gewesen. Dann kam Sarah zu Besuch, anfangs nur für einige Tage. Doch aus Tagen wurden Wochen und schließlich schien ihre Anwesenheit beinahe selbstverständlich geworden zu sein. Mit der Zeit veränderte sich jedoch etwas in ihrem Verhalten. Was zunächst wie die Nähe einer Verwandten wirkte, wurde für Browner immer deutlicher zu etwas anderem. Sie suchte seine Gesellschaft, blieb länger bei ihm, als es nötig gewesen wäre, und eines Abends, während Mary außer Haus war, sprach sie schließlich offen aus, was sie für ihn empfand. Browner behauptete, er habe ihre Gefühle niemals erwidert. Von da an jedoch, schrieb er, sei Sarah ihm gegenüber immer bitterer geworden.
Sie liebte mich. Und als sie begriff, dass Mary mir näher stand als jeder andere Mensch, wurde etwas Hartes und Giftiges daraus.
Was Browner danach schilderte, war weniger ein einzelner Bruch als ein langsames Vergiften des Hauses. Mary erfuhr zunächst nichts von dem, was zwischen ihm und Sarah vorgefallen war. Browner behauptete, er habe sie schonen wollen. Doch Sarah blieb weiterhin bei ihnen. Und mit der Zeit schien jedes Wort, jede kleine Kränkung, jeder Verdacht zwischen Mary und ihrem Mann zu treten. Aus Nähe wurde Misstrauen, aus Misstrauen Streit. Und in dieser Zeit begann Browner wieder zu trinken. Wenig später lernte die Familie Alec Fairbairn kennen. Er war ebenfalls oft auf See. Ein gewandter, gut aussehender Mann mit offenen Umgangsformen, der schnell Zugang zu anderen Menschen fand. Zunächst kam Fairbairn vor allem wegen Sarah ins Haus. Doch mit der Zeit wurde sein Kommen immer selbstverständlicher. Die ersten wirklichen Zweifel, so schilderte Browner es, kamen an jenem Tag, als er unerwartet früh nach Hause zurückkehrte. Als Mary ihm die Tür öffnete, glaubte er für einen flüchtigen Augenblick Enttäuschung in ihrem Gesicht zu erkennen, als habe sie jemand anderen erwartet. Von da an, schrieb Browner, habe ihn das Misstrauen nicht mehr losgelassen. Schließlich verbot er Fairbairn jedes weitere Betreten des Hauses. Kurz darauf verließ Sarah Liverpool und zog zu ihrer Schwester nach Croydon. Doch selbst danach brach der Kontakt zwischen Mary und Fairbairn offenbar nicht vollständig ab. Eines Tages folgte Browner seiner Frau heimlich durch die Straßen Liverpools und sah sie schließlich mit Fairbairn zusammen. Von da an war sein Misstrauen nicht mehr zu bändigen. Er drohte Mary, ihn zu töten, sollte er den Mann jemals wieder in ihrer Nähe sehen. Wenig später war Browner wieder als Steward auf der Mayday unterwegs. Doch wegen eines Schadens an der Maschine musste das Schiff unerwartet umkehren und nach Liverpool zurücklaufen. Browner wollte die Zeit nutzen, um Mary zu sehen. Doch noch bevor er das Haus erreichte, sah er in einiger Entfernung eine Droschke die Straße hinabfahren. Mary saß darin, neben ihr sein verhasster Nebenbuhler. In diesem Augenblick, schrieb Browner, habe ihn seine Eifersucht vollständig überwältigt.
Ab da an konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen.
Er sei der Droschke sofort gefolgt und habe am Bahnhof beobachtet, wie Mary und Fairbairn den Zug nach New Brighton bestiegen. Er kaufte ebenfalls eine Fahrkarte und blieb während der gesamten Fahrt unbemerkt hinter ihnen. Dort angekommen, folgte er den beiden weiter bis ans Wasser. Der Tag war heiß, und über der Küste lag ein schwerer Dunst, durch den die Boote auf dem Meer beinahe verschwammen. Die beiden mieteten schließlich ein kleines Ruderboot und fuhren hinaus aufs Wasser. Browner nahm ebenfalls ein Boot und folgte ihnen. Weiter draußen, wo der Dunst dichter über dem Wasser lag, holte Browner sie schließlich ein. Fairbairn bemerkte ihn zuerst. Für einen Augenblick muss er begriffen haben, wer da auf sie zukam. Er griff hastig nach einem Ruder, doch Browner war bereits bei ihm. Mary schrie auf und versuchte, sich zwischen die beiden Männer zu drängen. Dann kam es zu einem kurzen, wilden Gerangel. Browner schlug zu. Fairbairn wurde getroffen und Mary, die dazwischen geraten war, ebenfalls.
»Ich wollte Mary nichts antun.« Gott weiß, das wollte ich nicht. Aber als sie seinen Namen rief, da verlor ich jede Vernunft.
So schilderte Browner die Ereignisse jener Stunden. Doch bei allem Entsetzen, das ihn nun verfolgte, blieb die Schuld allein die seine. Er hatte Mary verfolgt, ihr gedroht und schließlich zwei Menschen getötet, Fairbairn und Mary selbst. Was danach folgte, gehörte zu den erschütterndsten Teilen seines Geständnisses. Noch draußen auf dem Wasser, im schweren Dunst vor der Küste, verstümmelte Browner die beiden Toten. Er tat es nicht, um seine Tat zu verbergen. Er wollte Sarah Cushing ein Zeichen senden, ein entsetzliches Zeichen seiner Wut und seines zerrütteten Geistes. Erst danach versenkte er das Boot mit den Leichen und ruderte zurück ans Ufer. Von dort kehrte er auf die Mayday zurück, die ihre Fahrt wenig später fortsetzte. Während der Überfahrt bereitete Browner schließlich die kleine Sendung vor, die Schachteln mit den beiden Ohren grob mit Salz gefüllt. Als das Schiff später Belfast erreichte, gab er das Päckchen dort zur Post. Adressiert war es an Miss S. Cushing, weil Browner glaubte, Sarah noch immer unter ihrer früheren Anschrift erreichen zu können. Je weiter ich in seinem Geständnis las, desto mehr veränderte sich sein Ton. Gegen Ende versuchte er kaum noch, seine Tat zu erklären oder zu rechtfertigen.
Ich habe sie getötet, aber seitdem lassen Sie mir keine Ruhe. Sperren Sie mich nicht allein ein, Sir, um Gottes Willen, nicht allein.
Für einige Augenblicke sagte keiner von uns ein Wort. Die Wahrheit über die Pappschachtel lag nun vollständig vor uns. Selbst Holmes wirkte stiller als gewöhnlich, den Blick auf die letzten Seiten von Browners Geständnis gerichtet. Dann sprach er, ohne den Blick zu heben.
Was soll man aus solchen Dingen machen, Watson?
Vielleicht gibt es keine Antwort, Holmes. Manche Dinge entziehen sich wohl jeder Vernunft.
Holmes lehnte sich langsam zurück. Seine Stimme klang leiser als gewöhnlich, beinahe erschöpft.
Und doch beginnt es oft mit etwas Erklärbarem. Einem Gedanken, einem Verdacht, einer Kränkung. Nur das, was daraus wird, entzieht sich am Ende jeder Ordnung.
Vielleicht suchen Sie gerade deshalb weiter.
Holmes antwortete nicht sofort.
Vielleicht. Es sind selten die großen Augenblicke, die einen Menschen zugrunde richten, Watson. Häufig beginnt alles mit einem einzigen Gedanken, dem man zu lange Raum gibt.
So endete der Fall der Pappschachtel. Nicht mit Triumph. Nicht mit jener Zufriedenheit, die Holmes nach manchen seiner Ermittlungen empfand. Was mir von jenem Fall blieb, war vielmehr die Erinnerung daran, wie rasch Misstrauen und Eifersucht in Gewalt umschlagen und wie wenig dann noch zu retten bleibt.
Weißt du, was mich an diesem Fall besonders beschäftigt hat?
Dass Holmes ihn zwar löst, aber dass sich danach trotzdem nichts wirklich gelöst anfühlt?
Ja, genau. Bei vielen Holmes-Fällen gibt es am Ende diesen Moment, in dem alles an seinen Platz fällt. Die Spur, der Trick, das Motiv. Hier ist das anders. Holmes erkennt unglaublich viel aus kleinen Dingen. Aus der Schnur, dem Knoten, der Adresse, den Ohren, sogar aus der Ähnlichkeit der Schwestern.
Aber hinter all diesen Spuren steht kein elegantes Verbrechen, kein raffiniertes Spiel, sondern ein brutales Beziehungs- und Gewaltverbrechen.
Und ich finde wichtig, wie man über Browner spricht. In seinem Geständnis klingt es immer wieder so, als hätten Sarah, der Alkohol oder seine Eifersucht ihn dorthin gebracht. Aber am Ende bleibt die Verantwortung bei ihm. Er verfolgt Mary, bedroht sie und er ist es ganz allein, der sie tötet.
Nach heutigem Verständnis würden wir bei Marys Ermordung von einem Femizid sprechen. Also von einer Tötung, die auch damit zu tun hat, dass ein Mann eine Frau nicht als freien Menschen sieht, sondern als etwas, das ihm gehört. Und genau das macht diese Geschichte auch so düster. Browner erzählt seine Gewalt als Kränkung, als Leidenschaft, als Verzweiflung. Aber das ändert nichts daran, was er getan hat.
Vielleicht ist Holmes deshalb am Ende auch so ungewöhnlich ernst. Der Fall ist gelöst, aber er bringt keine wirkliche Genugtuung. Es bleibt keine Erleichterung zurück. Nur eine große Frage. Warum Menschen aus Misstrauen und Eifersucht anderen so viel Leid antun? Wenn dir unsere heutige Folge gefallen hat, abonnier uns gern und folg uns auf Instagram, damit du keine neue Folge verpasst.
Im nächsten Fall bekommt Holmes es mit einem Gegner zu tun, der ihm wirklich gefährlich werden kann. Nicht, weil er laut auftritt, sondern gerade, weil er im Hintergrund bleibt. Sein Name? Professor M.
Bevor wir uns diesem Schatten stellen, gönnen wir uns aber eine kleine Durchschnaufpause. Einmal kurz raus aus der Baker Street. Ein bisschen frische Luft schnappen. Und dann geht's weiter mit dem nächsten spannenden Fall. Bis dahin, habt eine gute Zeit und wir hören uns ab dem 5. Juni hier wieder bei Crime Tales – Verbrechen im Nebel.